Der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig.
Diese Folge wird unterstützt von Inner Vitamins und aus diesem Haus kommt ein Nahrungsergänzungsmittel, das für mich zentral ist, um mein Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele zu regulieren. Ich spreche von Herbal Inner Peace und nach dem Inhalt der Episode kommt ein kurzer Inhalt dazu und ein Link, wo du das finden kannst, ist in den Shownotes.
So, und in der heutigen Folge geht es um was, von dem ich sogar schon gehört habe, das gibt es vielleicht nicht. Und zwar die Seele. Und möglicherweise kennst du Menschen, die zweifeln, dass es die Seele gibt. Ich möchte sie dir aber herleiten. Und zwar auf der Basis von den Gedanken eines Professors, den ich in Erlangen kennengelernt habe, der so eine unglaubliche Bedeutung für die Anatomie in Deutschland, aber auch weltweit hat, dass ich drei Sätze vorher sagen muss. Dann erzähle ich dir diese Sache. Und dann ganz am Schluss wirst du erfahren, warum es die Seele tatsächlich gibt und es gar nicht anders sein kann, als dass es sie geben muss. Ich spreche von Johannes W. Rohn. Der ist schon so lange Professor gewesen, dass er meinen Vater schon im Studium geprüft hatte in Anatomie und mich dann auch wieder. Er ist vor 2,5 Jahren ungefähr gestorben mit 100. Und ich habe ihn kennengelernt, da war er schon emeritiert. Da hat er, vielleicht war er 70, 75, möchte ich meinen, hat immer noch sein Arbeitszimmer gehabt in dem Lehrstuhlgebäude, in dem er war. Und ich hatte als erstes Kontakt zu genau diesem. Und die Erlanger haben als erstes vor dem Präparierkurs, und das ist das, was man so aus dem Film Anatomie kennt vielleicht, Hammer, Franka Potente Film, 20 Jahre alt, immer noch geil. Und da sieht man den Schnippelkurs oder wie nennen wir den Anatomiekurs, Leichenkurs. Also da wird an Körperspendern werden Details angeschaut, dieser Nerv läuft da, dieses Gefäß läuft da. Und dann kann man Sachen machen wie die Pinzettenprüfung, dass der Prüfer mit einer Pinzette irgendwo reinlangt und eine Struktur hochholt und sagt, was ist das? Sehr, sehr anstrengende Sache und sehr topografisch, also wie Karte angucken. Anatomie hat sich aber in der menschlichen Evolution nicht so entwickelt, dass man gesagt hat, hier ist gerade Platz für ein Gefäß, machen wir es doch dahin, sondern Anatomie hat sich funktionell entwickelt. Und Rohn ist ein ganz alter Vertreter der funktionellen Anatomie. Und da gibt es also in Deutschland Benninghoff, der war ein Lehrer von Rohn. Und dann hat Rohn aber diese Gedanken weiterentwickelt. Und ich komme nachher noch drauf, warum das so wichtig ist, wer seine Lehrer waren. Und er hat dann ein erstes Lehrbuch rausgebracht für funktionelle Anatomie. Das heißt, wir haben nicht mehr nur die kleinen Hubbel und Dellen an den Knochen gelernt, sondern wir haben jedes Mal überlegt, warum muss das so sein? Warum kann das gar nicht anders sein, als dass hier eine Vorwölbung des Knochens ist? Und es macht deinen Blick auf alles anders, was du da anguckst, auf alles, was du anfasst. Du spürst nämlich, dass da ein Sinn dahinter steckt, ein Sinn, der aus der Bewegung herauskommt. Bewegung ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auf den ich nachher eingehen werde. Und so vorbereitet über diese funktionelle Anatomie sind wir danach in die topografische Anatomie gegangen und haben dann gelernt, so dieses Detail heißt so, dieser Nerv heißt so. Und da kann man auch ganz viel lernen und das ist auch ganz spannend. Aber geprimed wurde unsere Sicht auf die Anatomie durch Rohns funktionelle Anatomie. Und auch wenn er schon emeritiert war, sein ganzer Lehrstuhl hat natürlich diesen Geist geatmet. Und ich muss feststellen, dass auch jetzt, also 20 Jahre her vielleicht, ja, ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich das studiert habe, es sind jetzt noch extrem viele Details aus dieser Zeit so präsent, dass ich jetzt ohne großes Nachdenken immer wieder an diesen Stoff rankomme. Und das ist jetzt bedeutsam, denn jetzt mache ich natürlich funktionelle Medizin. Und funktionelle Anatomie ist einfach nur das Denkkonstrukt einmal im Kopf verstanden und dann angewandt auf alles andere. Du kannst Nahrungsergänzung nicht verstehen ohne funktionelles Denken. Du kannst aber auch Unfallchirurgie oder Unfallhergänge nicht verstehen ohne funktionelles Denken. Du kannst überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, Medizin zu machen, ohne den funktionellen Gedanken und rein auf dem Topografischen zu bleiben. Sodass ich glaube, dass jeder, der ordentliche Medizin macht oder weiterführende Medizin, irgendwann bei einem funktionellen Gedanken landet, aber nicht jeder hat die Freude, dass er von Rohren hören dürfte. So. Und warum hat mich das von vornherein so geprägt? Weil Johannes Rohn immer die Einführungsveranstaltung für die Mediziner gemacht hat, jedes Semester. Das war also die allererste Vorlesung in meinem Leben, nachdem hier sind die Klos und hier holt eure Zettel ab, war eine Vorlesung von ihm, wie er Arzt sein und studieren und lernen und Umgang mit Patienten wahrnimmt, wie er das über seine letzten 75 Jahre gelebt hat und was er uns gerne als allerersten Satz in, oder als allererste Vorlesung in dieses Studium mitgeben möchte. Und er hat in dieser Vorlesung optische Täuschungen gezeigt. Er wollte uns klar machen, dass das, was wir sehen, überhaupt nicht die Wahrheit ist, sondern das, was wir sehen, kritisch geprüft werden muss. Dann hat er so eine Matrix aufgezeichnet und da ist er immer wieder in so eine Schleife reingegangen und ganz am Schluss war ein Feld, das er dann ausgefüllt hat an der Tafel. Wir hatten damals so grüne Tafeln, so wie ganz früher wir das in der Schule hatten, als es noch keine Whiteboards gab oder wie jetzt so diese interaktiven Fernsehschirme, sondern wir hatten alte Vorlesungssäle mit unten grünen Tafeln und man hat mit Kreide Zeichnungen gemacht und Sachen geschrieben. Und er hat diese Matrix gemalt, wo verschiedene Aspekte des Berufs sind. Und als letztes Feld sagt er, und er hat, ich habe diese Vorlesung 7 oder 8 Mal angehört in meinem Leben, jedes Semester wieder hingegangen. Und er hat gesagt, jedes Mal mit den gleichen Worten, und jetzt kommt gleich etwas, da werden einige von Ihnen kichern, ich muss es trotzdem sagen. Und hier steht die Liebe. Und das war ein mir stellen Sie jetzt noch die Haare an den Unterarmen auf, wenn ich daran denke. Das ist ein ganz entscheidender Moment. Er sagt, was Sie unterscheiden wird, ob Sie Mediziner werden oder Arzt, ist, ob Sie mit Liebe in die Beziehung zu Ihren Patienten gehen. Wenn Sie etwas aufgeben von sich, wenn Sie sich öffnen, dann werden Sie ein Arzt werden. Und ansonsten haben Sie einfach nur Medizin studiert und dann sind Sie nur ein Mediziner. Extrem geil, das zu hören von jemandem, der nie in seinem Leben, es stimmt nicht ganz, die ersten 2, 3 Jahre hat er auch klinisch gearbeitet, aber danach 40 Jahre lang nur noch anatomisch, also nur noch mit Leichen. Und der hat so eine klare Aussage dazu. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich werde dazu eine eigene Podcast-Folge machen, was es bedeutet, eine eigene Verwundbarkeit festzustellen, eine eigene Sterblichkeit zu erleben als Arzt und was das macht mit dem Patienten, der profitiert davon, nämlich nicht nur der Arzt profitiert, sondern auch der Patient. So, das war meine erste Vorlesung Medizinstudium in Erlangen. Und dann hatten wir also eine Zeit lang, wo ich mich auseinandergesetzt habe mit eben funktioneller Anatomie, topografischer Anatomie. Und dann habe ich festgestellt, es gibt noch ein Buch von Rohn. Das hat er erst geschrieben, als er schon emeritiert war. Und ich habe dann auch verstanden, warum. Es ist rausgekommen im Verlag Freies Geistesleben. Da publizieren Anatomen üblicherweise nicht, sondern da publizieren zum Beispiel Anthroposophen. Das ist ein anthroposophischer Verlag. Und dann habe ich erfahren, dass Rohn bei Steiner gehört hat. Der war bei dem in der Vorlesung gesessen. Der hat ein ganz breites anthroposophisches Wissen und hat ganz viel davon angewandt. Und in diesem Buch, Die Morphologie des Menschen, und den Link findest du in den Shownotes, schreibt er, also so eine goetheanische Herangehensweise, die er hat, eine goetheanische Betrachtung des Menschen, so ist der Untertitel des Buches. Und in dem beschreibt er eine Dreiteilung des menschlichen Seins in dieser Welt. Und diese drei Teile, da hat er eine hübsche Zeichnung und ich werde sie machen, sodass du sie sehen kannst in Insta, aber ich werde, irgendwo, also vielleicht mache ich, weil sie so wichtig ist, mache ich sie als Cover für diesen Podcast und mache nicht das Übliche, sondern da gibt es diese Zeichnung. Aber jetzt für den Moment stell dir vor, es gibt ein Dreieck an der Spitze. Das nennt er das Informationsverarbeitungssystem. Dann gibt es unten ein Viereck, das ist Soma, der Körper, die Struktur. Und dazwischen malt er eine 8. Die 8, die Lemniskate, hat in Rohns Weltsicht eine ganz hervorragende Bedeutung aufgrund ihrer Stabilität als Form. Du findest die Lemniskate auch zum Beispiel im Wirbelkörper. Du findest sie in der Beckenschaufel, überall da, wo du Maximum an Stabilität brauchst, findest du die. Und wenn du den Wirbelkörper anguckst und die Rippen davor, dann ist dieses 8-förmige Segmentale auch ein maximaler Schutz für etwas, was da drin passiert. Und da drin passiert der Rhythmus. Das heißt, wir haben drei Teile. Wir haben einmal das Informationssystem, wir haben das Körperstruktursystem und wir haben das rhythmische Transport- und Verteilungssystem. Und während also die die zwei erstgenannten, wenn wir die uns mal angucken, in ihrer Ausdehnung, in ihrer Form, aber auch in ihrer Wirksamkeit, dann stellst du fest, dass zum Beispiel die Finger und die Hände mit ihrer die Füße mit ihrer Fünfstrahligkeit wirklich das haben am Körper, was am weitesten hinausgeht in die Welt. Gleichzeitig sind sie am dümmsten. Da gibt es so ein paar Nerven drin, die arbeiten nicht mal selber, sondern die leiten Informationen nur weiter. Und dann als Antipode hast du, oder als bipolares Gegenstück, hast du die Kugelform des Neurokraniums, also des Gehirnschädels. Die Kugel ist die Form, wo der meiste Inhalt pro Oberfläche drin ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was passiert mit den Fingern, wo das Volumen verteilt ist auf ganz viel Oberfläche. Und in diesem Neurokranium, in diesem Hirnschädel, hast du dafür die maximale Integration von allen Reizen. Das heißt, das ist irgendwie das Pfiffigste. Das heißt, die dümmsten Teile von uns sind die sich am besten bewegen können. Die schlauesten Teile von uns sind die sich überhaupt gar nicht bewegen, sondern maximal komprimiert sind. Gleichzeitig sind das die uns ermöglichen, über das, was uns in der Welt hält, hinauszugehen. Du kannst träumen. Du kannst träumen, dass du ein Flugzeug bist. Du kannst träumen, dass du ein Vogel bist. All diese Sachen sind uns eben in diesem Gehirn möglich. Und dann haben wir dieses rhythmische Transport- und Verteilungssystem. Und dazu gehört zum einen der Darm. Für Rohn ist der Darm eine nach innen gestülpte Außenwelt. Und wenn wir uns die Embryologie angucken, aber ein ganz versierter Embryologe hat auch die Embryologie-Vorlesung damals gehalten. Und ich habe dieses Wissen immer noch sehr, sehr nah bei mir und leite viel daraus ab. Und es gibt so eine Gastrulation, also wir schauen zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben aus, also sehr, sehr früher Zeitpunkt, wie so ein Crepe, und dann schauen wir aus wie eine gerollte Crepe. Und das, was dabei entsteht, dieses Schlauchinnenleben, das entwickelt sich dann oben zum Mund, in der Mitte zum Darmrohr und hinten zum Anus. Das ist aber eine nach innen gestülpte Außenwelt. Nur weil irgendwas in dir drinnen ist, in deinem Magen, ist es noch nicht in dir. Erst wenn was in deinem Blutsystem ist, wenn es Kontakt hat mit deinem Immunsystem, wenn was in Kontakt ist mit deinem Nervensystem, dann ist es in dir. Vorher ist es nur in der nach innen gestülpten Außenwelt mit einer Megafläche, Riesenaustauschfläche. Aber es ist Außenwelt. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass wir bei manchen Vergiftungen Kohle geben können. Diese Kohle, das ganz fein geriebene Kohle, bindet dieses Zeug und dann geht es, ohne Schaden zu machen, durch das Darmrohr durch. 1,5 Tage später hast du schwarzen Stuhl und da in dieser Kohle, die den schwarzen Stuhl macht, ist der Dreck, der in dir drin war und der da nicht reingehört. Das heißt, es kann verhindert werden, obwohl wir denken, es ist in uns, es ist einfach noch nicht in uns, kann verhindert werden, dass es in den Körper übertritt. Aus diesem Darmrohr wächst heraus die Lunge. Lunge und Darm, das haben wir erlebt, als zum Beispiel jetzt Covid kam, das war ein Lungenvirus, aber hat ganz oft Darmprobleme gemacht. Das ist embryologisch ein sehr, sehr verwandtes Gewebe. Und das hängt damit zusammen, dass es eben rauswächst aus dem Darmrohr. Und um diese Lunge herum entwickelt sich ein Gefäßsystem aus einer anderen Schicht, aber etwas, was damit in engem Austausch ist. So, und das sind so die drei großen Dinge, die diesen Rhythmus machen. Einmal die Lunge, einmal das Herz, was dann außenrum passiert, und das ganze Darmrohr. Und jetzt sagt Rohn schon selber, wir haben hier, wenn wir diese Sachen betrachten, keine Beweise mehr. Wir können allenfalls Hinweise sammeln. Der Hinweis, den wir aber finden, ist aus der Sprache. Wenn du über Gefühle sprichst, dann sagst du zum Beispiel nicht, da hat mir jemand den Großzeh gebrochen, sondern die hat jemand das Herz gebrochen. Du sagst nicht, mir ist eine Laus über meinen Frontallappen gelaufen, sondern mir ist eine Laus über meine Leber gelaufen. Mir dreht es nicht mein Fersenbein um, mir dreht es den Magen um. Das liegt mir schwer im Magen und nicht im Ohrläppchen. Also wenn immer wir über Emotionen sprechen, über Gefühlszustände, dann verwenden wir Metaphern des rhythmischen Transport- und Verteilungssystems. Das lässt zumindest den Schluss zu, dass das irgendwas mit den Gefühlen zu tun hat, was da drin passiert. Die Frage ist, was? Denn die Struktur, die ist ja schon unten beim Soma, die ist ja schon beim Körper. Das heißt, es muss irgendein Element sein, ein zusätzlicher Aspekt in diesem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem, der ausmacht, dass da unsere Gefühle herkommen. dass wir da unsere Gefühle verorten. Und ich habe es die ganze Zeit eigentlich schon gesagt, das war so ein kleines Sneak Preview, wie ich es gesagt habe, das ist das rhythmische Transport- und Verteilungssystem und das ist der Witz, der Rhythmus, der in diesem System ist. Das ist unser psychosomatischer Anker in der Welt. Über den bekommen wir Hunger, über den bekommen wir Müdigkeit, über den bekommen wir Herzklopfen, wenn was Aufregendes passiert. Und Rohn sagt, dass hier drin steckt das Wollen. Das heißt, das, was uns bewegt, wo es uns hin attrahiert oder abstößt, das, was wir entweder bei uns haben wollen oder das wir nicht bei uns haben wollen, alles das ist verortet in dem, dass unsere Organe des rhythmischen Transport- und Verteilungssystems sagen, das hilft uns, da wollen wir hin, da zieht es mich hin. Und auch dafür gibt es Hinweise. Wenn du zum Beispiel mit jemand gut groovst, dann bist du mit dem auf einer Welle. Welle ist Rhythmus. Wenn du anfängst zu tanzen, dann ist es ganz oft, und das ist ein sehr appetentes Verhalten, also Leute tanzen gerne, die Leute, die tanzen, tanzen gern. Und dann ist es ganz oft, dass wir anfangen, uns so einzugrooven kurz in so eine Acht-Bewegung. Die Acht ist die Bewegung, die den rhythmische Transport- und Verteilungssystem schützt, über die Wirbel und über die Rippen. Und dann gehen wir auch in die Acht und dann fangen wir an, so zu tanzen. Aber es ist eine ganz häufige Grundbewegung, in die Acht zu gehen. Du siehst die auch zum Beispiel in der intensiven körperlichen Kommunikation beim Sex. Das ist auch oft so ein achtartiges Arbeiten, wo dieser Austausch stattfindet und wo das Wollen so stark ist. Das heißt, die Seele findet sich nach Rohn im Rhythmus. Was bedeutet das wieder konkret? Na, das bedeutet, dass die Seele den Körper betritt in dem Moment, wo der Rhythmus kommt. Das ist ein bestimmtes Stadium in der Embryologie. Und die Seele verlässt den Körper, wenn der Rhythmus aufhört. Und das hat intensiv medizinische Implikationen. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, gut, dann, wenn jetzt der Rhythmus des Herzens nicht mehr wiederkommt, dann hören wir jetzt mal auf. Oder alternativ sagt halt dann jemand, der diese Sicht nicht hat, wir blödeln jetzt weiter und da kommt nochmal Strom drauf und wir machen das und wir machen das und wir machen das. Und er poliert das Messing auf der Titanic. Das Entscheidende ist, und deswegen haben wir hier so einen kleinen Irrtum, den wir seit Descartes haben in unserem Denken. Descartes sagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und was ich aber gerade beschreibe, das ist nichts, was ich mit dem Verstand greifen kann. Das Wollen, der Rhythmus, das ist nur erfahrbar. In dieser etwas nüchternen Welt der postaufklärerischen Philosophie, und da hat sich Descartes halt auseinandergesetzt, hat das keine Bedeutung. Da hat nur das, was ich mit dem Verstande ergründen kann, eine Bedeutung. Nun merken wir aber, dass das an der Realität vorbeigeht. Wir scheitern, wenn wir das ganze Leben nur mit dem Verstand ergründen wollen. Und der Grund ist der, dass unser Wollen einfach nicht mit dem Verstand direkt ergründlich ist. Descartes Irrtum heißt übrigens ein Buch von Antonio Damasio. Und der hat dazu gesagt, the mind is embodied, it is not embrained. Das heißt also, der Geist ist verkörpert. Im Deutschen haben wir das Wort Leib dafür, der gelebte Körper. Also der Geist ist verkörpert und nicht der Geist ist verhirnt. Und Damasio hat in meiner eigenen Entwicklung meines Weltbilds mit diesem Buch Descartes Irrtum mir geholfen, zumindest, und das war mein damaliger Trugschluss, wenn ich es denn jetzt kognitiv verstehen könnte, dass Emotionen nicht nur kognitiv sind. Vielleicht verstehe ich dann Emotionen. Ich habe so noch ein paar Jahre gebraucht, um Mauers Irrtum aufzuklären. Aber finde ich völlig in Ordnung. Descartes hat 300 Jahre gebraucht und hat es immer noch nicht ganz verstanden. Und das ist der große Trugschluss bei den Menschen, die sagen, wir haben keine Seele. Das ist, dass sie versuchen, die Seele mit dem Verstand zu greifen. Wenn wir die Seele verstehen als den Rhythmus, der uns antreibt, als das Wollen, das uns hinzieht und wegschiebt, als das, was uns mit dem Rhythmus der Natur und mit dem Rhythmus der Menschen um uns herum verbindet, dann muss da überhaupt nichts mit dem Verstand geklärt werden. Sondern dann darf einfach der Rhythmus gelebt werden. Und das mag mal sein, dass man versucht, den eigenen Rhythmus drüber zu trommeln. Aber ganz grundsätzlich geht es darum, einfach auf den Rhythmus, den der Körper mir gibt, zu hören. Und Boys in the Hood, das ist leider eine Schwachstelle, die wir haben als Jungs. Frauen kommen viel schneller in eine Zyklizität des Lebens als Konzept hinein, weil sie eine Zyklizität des Lebens erleben. Männer leben in einer stärkeren Linearität. Und dann kann man natürlich die Illusion auch bekommen, dass das Leben linear ist. Und tatsächlich ist das aber die Illusion. Das Leben läuft in Schwingungen und geht rauf und runter. Und also du kannst es auch als Einheitskreis zeichnen, das ist ja das Gleiche. Aber das ist der entscheidende Punkt. Es geht alles wieder zurück, immer wieder zurück. So lange, bis wir irgendwas geklärt haben. Und dann geht es halt woanders zurück. Was uns dahin aber leiten wird, ist nicht der analysierende, der alles durchdringende Verstand, sondern was uns zu diesen Rhythmen leiten wird, ist, auf diesen Rhythmus zu hören und diesen Rhythmus zu akzeptieren und zu umarmen. Ich möchte diesen Gedankengang schließen mit dem, was Rohan am Anfang sagte. Da kommt das, worüber vielleicht ein paar jetzt kichern werden, da kommt die Liebe. Jahre später habe ich in einem Glossar eines Pathobuches gesehen, da stand, was ist die Pathologie überhaupt? Das haben die hinten ins Glossar reingeschrieben, nicht ins Vorwort, wo es jeder liest, sondern wo ich auch nur zufällig hinkam. Und sie schrieben, die Pathologie ist die Lehre vom Verfall des menschlichen Körpers und letztlich von seinem Tod. Das Gewahrwerden der Sterblichkeit der menschlichen Hülle ist die wichtigste Voraussetzung, das wohl wichtigste Gefühl zu erleben, wegen dem wir auf dieser Erde sind. Sie haben kein Dativ verwendet, sie haben Genitiv verwendet. Und zwar, das ist die Liebe. In dem Moment, wo wir realisieren, dass unser Leben nicht unendlich ist, sondern die Sekunden, die Momente eine begrenzte Anzahl haben, in dem Moment wird der Moment erst bedeutsam. Würde das Leben unendlich sein, dann könnte ich auch noch nächstes Jahrhundert heiraten. Dann könnte ich auch mich mit dem neuen Fachgebiet in 200 Jahren erst auseinandersetzen. Es hätte keine Bedeutung mehr. Der Moment hätte keine Bedeutung mehr. Und damit wäre die Bedeutung der Existenz völlig inflationär. In dem Moment, wo ich weiß, es wird einen letzten Tag geben, bekommen die Tage bis dahin unendlich viel Wert. Und dann erst kann ich mich auf einen Menschen liebend einlassen. Und dann erst kann ich mich auf mich liebend einlassen. Und das ist der Kern von dem, um was es geht. In dieser Überlegung sind wir in der Lage, aus unserer begrenzten Zeit auf dieser Erde was zu machen. Und sind wir in der Lage, aus unserem Rhythmus zu lernen. Und sind wir in der Lage, unserem Wollen zu folgen und das in unsere Lebensgeschichte zu integrieren. Danke dir fürs Zuhören. Ich liebe diese rohen Gedanken und ich trage dieses Gold seit 20 Jahren nah bei meinem Herzen. Schreib mir, wenn dein Leben gerade zu dir spricht und wenn du gucken möchtest, wohin es dich zieht und wovon es dich wegzieht.
Und weil es eben manchmal nicht getan ist, nur mit innerer Arbeit unterstütze ich meinen Geist, meine mentale Gesundheit und meinen Körper die ganze Zeit mit Supplementen. Und da gibt es eines, was mich gecasht hat und so fest zusammengebracht hat mit Inner Vitamins, dass ich diese frohe Kunde weitertragen möchte. Das ist Herbal Inner Peace. Das ist mein Mittel, um Körper, Geist und Seele zu verbinden. Ich nehme davon täglich morgens und abends eine Kapsel seit 3 Jahren. Der stärkste Effekt ist dabei nicht wissenschaftlich messbar, aber ich spüre ihn sehr gut. Ich erlebe das so, dass die Emotionen und Themen meiner Patienten aus den Hypnosesitzungen nicht mehr so stark in mich hineinschwappen. Damit kann ich meine mentale Gesundheit mehr unterstützen als mit jedem anderen mir bekannten Mittel. Probiere Herbal Inner Peace unter dem Link in den Shownotes aus. Die Website ist auf Niederländisch und mit dem Browser Brave wird jede fremdsprachige Webseite während des Lesens direkt übersetzt. Vielleicht hat aber auch dein Lieblingsbrowser eine geeignete Erweiterung. Bei Fragen, schreib mir.